Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Heute mit einer neuen Folge. In dieser Folge habe ich wieder einen Weltmeister bei mir sitzen. Alex Bachmann, Taekwondo-Weltmeister von 2017. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sein und ein bisschen von mir erzählen kann.
Gerne. Magst du dich mal vorstellen? Ich habe schon angeschnitten, du bist Weltmeister, du betreibst die Sportart Taekwondo. Wo kommst du her? Wie kommt man zum Taekwondo und wie wird man Taekwondo-Weltmeister?
Genau, also ich bin der Alexander Bachmann, ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Stuttgart-Freiberg, wohne derzeit in Korntal-Münchingen. Ja, ich mache seit meinem 8. Lebensjahr ungefähr Taekwondo. Wie du schon erwähnt hast, war ich 2017 Weltmeister. Ja, zum Taekwondo bin ich durch meinen Vater und meinen älteren Bruder gekommen. Die haben sich halt damals im Taekwondo-Verein angemeldet, als ich ungefähr sieben, acht Jahre alt. Da bin ich halt immer mitgegangen zum Zuschauen, habe ein bisschen reingestöbert, sage ich mal, ein bisschen mitgespielt, also hinten ein bisschen Quatsch gemacht und irgendwann dann habe ich mir dann auch einen Taekwondo-Anzug zugelegt und dann habe ich auch selber mitgemacht.
Dann aber noch im Verein oder in der Taekwondo-Schule oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, immer im selben Verein noch. Damals war der in Stuttgart-Rot, ja. Also auch in der Nähe von Zuffenhausen. Dann sind wir halt umgezogen mit dem Verein nach Zuffenhausen hoch zum Bahnhof. Und ja, seitdem im selben Verein und ja, zufrieden.
Ja?
Ja, natürlich.
Zufrieden in Stuttgart, das ist doch sehr gut. Ja. Mutterstadt und so, gell?
Genau. Ja.
das heißt aber auch, du bist amtierender Weltmeister. Es gab keine Weltmeisterschaft in diesem Jahr?
Dieses Jahr nicht, aber 2019 gab es eine.
Eine Weltmeisterschaft?
Ja, genau. 2019 gab es eine.
Ja.
Anfang 2019. Da habe ich aber verloren, da wurde ich Fünfter.
Okay.
Ja, 2017, genau, 2019. Anfang 2019.
Alle zwei Jahre ist dann genau, die Weltmeisterschaft. Ja. In diesem Jahr wäre dann eigentlich eine Europameisterschaft
genau,
gewesen.
Genau, Euro wäre dieses Jahr gewesen in Kroatien und dann wäre nächstes Jahr normalerweise auch Weltmeisterschaft wieder. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt, zwecks Corona.
Wir warten ab. Ich glaube, das wäre das Unwort des Jahres, abwarten.
Ja.
Du hast aber nebenher auch noch einen Beruf. Du bist nicht nur aktiv im Taekwondo, sondern du in Anführungsstrichen arbeitest du auch.
Ja, also ich bin Sportsoldat bei der Bundeswehr. Ich bin bei der Sportfördergruppe angestellt, bin Stabsunteroffizier. Nach Olympia habe ich jetzt dann vor, meine Feldwebel dann zu machen. Ich habe ja schon meinen Feldwebel-Anwärterlehrgang gemacht.
Ja.
Und Übungsseite habe ich auch schon gemacht, also Trainer-BW mache ich und Feldwebel und dann ja, stehe ich ganz gut da in der Bundeswehr, sage ich mal.
Ja, Oberfeldwebel ist doch schon ziemlich hoch angesiedelt. Ja,
also normal erstmal Feldwebel und dann schauen wir mal, was sich so entwickelt nach Olympia.
Wo bist du stationiert?
Normalerweise in Sonthofen.
Im Allgäu?
Genau, im Allgäu, im schönen Sonthofen, aber ja, überwiegend bin ich halt schon hier in Stuttgart.
Und wie oft musst du dann so nach Sonthofen?
Also wenn es mal ein paar dienstliche Angelegenheiten gibt, bin ich dann schon jeden zweiten Monat unten.
Okay.
Aber halt dann auch nur für ein paar Tage. Jetzt nicht, dass ich ein, zwei Monate am Stück unten bin, sondern das ist dann eher, sag ich mal, für ein paar Tage. Wenn ich da nicht meine Bundeswehr-Lehrgänge habe, die gehen dann schon über Wochen.
Mhm. Cool. Also es sind einfach unheimlich viele Sportler bei der Bundeswehr, bei der Sportfördergruppe angestellt. Gibt den Sportlern dann dementsprechend auch die Möglichkeit, eben ihren Sport so auszuüben, wie sie sich das auch vorstellen und damit sie auch Leistung bringen können, so wie du.
Ja.
Jetzt wissen vielleicht unsere Zuhörer nicht unbedingt, was Taekwondo ist, was man dazu braucht. Jetzt gerade auch mit der Sportfördergruppe, verdient man denn was im Taekwondo? Was kostet so eine Ausrüstung? Was kostet denn so eine Vereinszugehörigkeit, dass man das überhaupt lernt? Man kennt es ja manchmal auch von Karateschulen und sowas, da werden dann die Kinder in die Karateschulen geschickt und dann müssen die Eltern dann dementsprechend monatlichen Beitrag zahlen. Wie ist es denn im Taekwondo?
Also Taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart. Mhm. Ich sage immer, das ist die strategischste Kampfsportart, die eleganteste Kampfsportart, wo du viel überlegen musst, wo du nicht stumpf drauf losgehst. Ja, also Taekwondo hat viele Facetten. Wir haben auch Pomse, also wir haben nicht nur Kampf, sondern wir haben auch Pomse. Das ist wie beim Karate das Kata-Laufen, also verschiedene Bewegungsabläufe. Aber ja, ich bin im Kampfsport tätig, also im Zweikampf. Und ja, also in Stuttgart gibt es auch mehrere Taekwondo-Vereine. Also ich glaube, die Beiträge fangen dann so ab 30 Euro an und können dann auch bis 100 Euro hochgehen im Monat. Aber bei uns in Zuffenhausen ist es relativ human. Also ich glaube, da sind es bei Kindern zwischen 30 und 40 Euro im Monat. Und die haben halt auch echt jeden Tag Training. Und,
jeden Tag?
Ja, da, bei uns gibt es, wir haben jeden Tag 3-4 Gruppen. Wochenende, Samstag machen die Kinder und Jugendlichen auch Training, wenn die Bock haben. Sonntags wird sogar Training angeboten, freiwillig.
Ab welchem Alter fängt es dann an?
Also erwünscht ist so, glaube ich, ab 6-7 Jahren. Okay. Aber wir haben auch Mitglieder, die sind teilweise 5 Jahre. Die machen dann eher ein bisschen Quatsch. Aber ja, die tasten sich so dann.
Ja, aber es ist genau. Ja, auch schön.
Die tasten sich dann so in die Taekwondo-Welt ran, sage ich mal. Ist halt auch cool mitzusehen, wenn dann so kleine Kinder kommen, 5-Jährige, 6-Jährige, die noch nicht so richtig viel checken, aber doch halt auch dann Spaß haben.
Und sich dann abreagieren. Das ist ja so der Haupt, ich nenne es mal Hauptgrund, weshalb Eltern ihre Kinder in Kampfsportschulen zum Beispiel schicken, damit sich die Kinder so richtig schön abreagieren können. Ja, trifft
also,
es zu?
Genau, also die sollen sich, also ich glaube im Vordergrund steht erstmal, dass sie sich auspowern in der Stunde oder in den anderthalb Stunden, dass sie dann nach Hause kommen und dann schlafen gehen. Aber ich denke auch, ich glaube gerade, das Wichtige ist, dass die halt ihr Selbstbewusstsein stärken. Und ich sage jetzt auch mal zum Beispiel Mädchen oder Frauen, also junge Mädchen oder Frauen, halt sich auch auf der Straße, sage ich mal, verteidigen können oder mehr Selbstbewusstsein haben, wenn jetzt irgendwie was sein sollte. Ja.
Tatsächlich gibt es da Griffe, die du mir beibringen könntest, dass
ja,
ich mich verteidigen kann?
Ja, also wir haben auch manchmal spezielle Kursangebote gibt es bei uns. Mhm. Die werden dann auch von Frauen gemacht. Und da lernst du halt, dich richtig zu verteidigen oder zu artikulieren, halt, wie du halt ein bisschen selbstbewusster, sage ich mal, wie du dich dann präsentierst und ein bisschen gestärkter, sage ich mal, da rauskommst.
Falls es dann doch mal zur Konfrontation kommt.
Genau.
Des Nächtens.
Also das ist schon eine feine Sache.
Ja, stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten. Du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, was Taekwondo ist, aber was muss sich unser Zuhörer da drunter vorstellen? Also der kennt vielleicht Ringen von Frank Stäbler und der kennt vielleicht gerade noch die alten Filme, wo Jackie Chan, keine Ahnung, Karate-Moves macht, ja? Du stehst aber auf einer Matte. Richtig?
Genau, also ich stehe auf einer Matte. Wir haben auch Schutzausrüstung, also Taekwondo ist Vollkontakt, Zweikampf Vollkontakt. Wir haben Armschoner, Handschoner, also wir sind relativ gut eingepackt. Kampfweste haben wir an, Kopfschutz.
Ist aber Hartplastik?
Dann? Nein, nein.
Nicht.
Also das ist so Schaumstoff.
Ah, okay.
Also das tut jetzt nicht weh, wenn du dagegen
sonst wäre das auch schmerzhaft.
Nein, nein. Nee, das tut nicht weh, die sind nicht so wie beim Fußball, so Schienbeinschoner oder so. Wir haben halt ein elektronisches Wertesystem. Das heißt, du hast an den Füßen so Sensoren und an der Weste, die du trägst oder am Kopfschutz, sind dann Sensoren eingebaut, wie beim Fechten, also beim Kontakt. Und je nachdem, wie viel Joule oder wie hart du kickst, wird dann halt der Punkt ausgelöst. Also elektronisches Wertesystem.
Wow.
Ja. Also am besten ist es, wenn man einfach in YouTube Taekwondo, How to Score in Taekwondo eingibt.
Ja.
Da gibt es so kleine Videos, die gehen 3-4 Minuten und da wird halt alles erklärt, wie die einzelnen Punkte zustande kommen. Ja. Ansonsten halt Wettkampfausrüstung, wie ich schon erzählt habe, die ganzen Schützer, also die kosten so zwischen 20 und 30 Euro jeweils. Westen sind vielleicht ein bisschen teurer, so 80 Euro. Ich denke, so eine ganze Wettkampfausrüstung, da kommt man so auf circa 150 Euro ungefähr.
Mhm. Und wie oft muss man die erneuern, wenn man jetzt, sagen wir mal, mit 7, 8 anfängt?
Ich denke, ja, kommt drauf an, wie schnell du wächst oder halt wie viele Schläge du abbekommst. Aber in der Regel denke ich, ja, so jede 2 Jahre reicht so. Jede 1,5, 2 Jahre kommt halt drauf an, wie oft du Training machst. Zum Beispiel, ich habe einen höheren Schützerverschleiß wie andere Sportler, weil ich ja halt viel mehr trainiere, sag ich mal, wie die Leute, die bei uns im Verein Breitensport oder halt, sag ich mal, aus Spaß Taekwondo machen. Aber deswegen habe ich auch Sponsoren, also Kwon, die Firma Kwon unterstützt mich da. Ist ja auch eine der bekanntesten Kampfsportfirmen in Deutschland und ja, deswegen bin ich da gut ausgestattet.
Sehr gut. Dann heißt es, gibt es auch im Taekwondo, so wie im Karate, verschiedene Gürtel, also verschiedene Schwierigkeitsmodelle?
Ja, also es gibt verschiedene Gürtel. Das fängt von weiß an, dann kommt weiß-gelb, gelb, gelb-grün, grün-grün-blau, blau, blau-rot, rot, rot-schwarz und dann bist du endlich beim schwarzen Gürtel angelangt. Und dann gibt es noch erste bis siebte Dan. Das sind dann die Zusatzdinger, was du da machen kannst. Und ja, und bei jeder Prüfung musst du halt eine Form laufen. Da gibt es so einen Formablauf, den musst du dann fehlerfrei runterlaufen.
Was ist ein Formablauf?
Also wie halt Kata im Karate.
Ja.
Also Pomse heißt es.
Ja.
Da musst du halt verschiedene Stellungen und Schläge machen. Da gibt es halt eine gewisse Reihenfolge und die musst du halt fehlerfrei.
Also man haut nicht stupide auf seinen Gegner drauf.
Nein, nein. Bei der Gürtelprüfung musst du Formlauf machen. Also da musst du die Übungsläufe machen.
Da, bei der Prüfung musst du nicht gegen jemanden kämpfen?
Nein, nein, nein.
Sondern du musst nur die Stellungen quasi zeigen?
Genau, du musst
zeigen.
Die Stellungen zeigen und dann ab einem gewissen Gürtel, ab, ich glaube ab gelb fängt es an, da musst du auch Selbstverteidigung, ich glaube 5, 6 Übungen vorzeigen. Und dann je höher du gehst, kommen halt auch mehr Sachen dazu. Also da musst du, ich glaube, ab grün fängst du dann auch an. Bretter, musst du dann auch Bretter zerschlagen.
Ach, auch, ja.
Also das wird schon immer anspruchsvoller. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alles erinnern, aber...
Kannst du noch Bretter zerschlagen?
Ja, natürlich, ja. Das ist nicht das Schwierige, aber halt die Form und so, die ganzen Abläufe und die ganzen koreanischen Begriffe musst du halt auch wissen, weil das wird auch alles abgefragt.
Tatsächlich?
Prüfung, ja, ja.
Kannst du dann auch so ein bisschen Koreanisch?
Nicht mehr so viel.
Aber wenn man das lernt, dann schon.
Ja, also du brauchst ja nur die verschiedenen Stellungen oder Tritte oder Schläge. Und ja, sowas wird sich halt abgefragt.
Das ist ja schon sehr interessant. Wie ist es mit dem Training? Wie viel trainierst du? Wie viel hast du jetzt in der Zeit quasi von 7, 8 bis jetzt trainiert? Immer jeden Tag die Woche oder wie sieht es aus?
Also als ich noch nicht in der Nationalmannschaft war, ich glaube so zwischen 2 und 3 Mal in der Woche.
Aber und dann jetzt halt 2, 3 Stunden oder wie lang?
Nee, nee, so 1,5, 2 Stunden höchstens. Aber jetzt halt, wenn du dann richtig im Leistungssport bist, dann schon, also jeden Tag 2 Mal, so morgens 2 Stunden und abends 2 Stunden kommst schon hin.
Und dann nur am Mann oder auch Stabilisationstraining, Ausdauertraining,
genau.
Krafttraining?
Also morgens habe ich dann Athletiktrainer. Also da mache ich auch Personal Training in Stuttgart-Wang beim Thomas Wolf im AFS-Center. Da arbeiten wir an meiner physischen Stärke.
Hier in Wangen direkt?
Ja, ja.
Da, den kenne ich, da war ich auch schon mal.
Ja, ja, bei dem. Schau, die Welt ist klein.
Ja.
Und ja, dort mache ich halt mein Krafttraining, mein Konditionstraining, Schnelligkeit, Ausdauer. Halt, wir machen immer verschiedene Trainingsblöcke und dann abends bin ich dann in Zuffenhausen und da mache ich mein spezifisches Training Taekwondo. Ab und zu machen wir Sparring, Trainingskämpfe, manchmal Techniktraining, unterschiedlich.
Du bist aber auch ab und an in Nürnberg am dortigen Olympiastützpunkt, ist das richtig?
Nee, Bundesstützpunkt.
Bundesstützpunkt.
Genau, also wir haben 2000 wenn ich mich recht erinnere, Ende 2018 haben wir eine komplett eigene Halle bekommen, also auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg. Da wurde ein Bundesstützpunkt gebaut für 3 Millionen Euro mit riesen Kraftraum und Top-Ausstattung. Und da haben wir halt unsere Trainingslager dann meistens jetzt halt in Nürnberg. Und ja, also da sind wir dann fast jeden Monat, jeden zweiten Monat dann 1-2 Wochen und machen dort dann unser Trainingslager.
Hier am Stützpunkt in Stuttgart trainierst du aber auch?
Genau, also ab und zu, wenn ich da mal eine Pause habe vom Thomas, sage ich mal, dann gehe ich auch selbstständig hier an OSP,
ja,
und nehme dann auch die Angebote wahr, wie Ernährungsberatung oder Krafttraining, Physiotherapie. Das mache ich alles bei uns am Olympiastützpunkt, weil wir haben ja hier auch super Möglichkeiten. Sauna haben wir hier, Eisbad mache ich, also...
Gehst du dann so richtig in die Eistonne, ja?
Ja, also da gibt es extra ein Kältebecken und so. Also wir sind hier schon in Stuttgart bestens ausgestattet und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir die Möglichkeit hier haben.
Ja, der Olympiastützpunkt hier in Stuttgart ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für ganz arg viele, ja, Sportler hier in der Umgebung.
Genau, ja, ja. Und ich bin auch sehr froh, dass wir da auch so gut unterstützt werden. Von Laufbahnberatung bis, ja, wie ich schon gesagt habe, Ernährungsberatung. Ja, da kann man auf jeden Fall noch 1-2% rausholen.
Sehr gut, das ist dann auch wichtig. Gibt es denn im Taekwondo auch unterschiedliche Gewichtsklassen, so wie im Ringen zum Beispiel? Wir haben alle schon die Story gehört von Frank Stäbler, dass der sich ohne Ende runterhungern muss und da mega viel Gewicht verlieren muss, bevor er dann kämpfen könnte in Tokio nächstes Jahr. Wie ist es bei dir? Was für eine Gewichtsklasse kämpfst du? Und wie ist es dann bei Olympia?
Also meine eigene Gewichtsklasse ist minus 87 Kilo, also das heißt von 80 bis 87 Kilo. Jetzt bei Olympia, also es gibt olympische Gewichtsklassen, da werden immer 2 Gewichtsklassen zusammengewürfelt und dann kämpfe ich im Schwergewicht, also plus 80, dann kämpft minus 87 und plus 87 zusammen. Das heißt, die Gewichtsklasse heißt jetzt dann plus 80.
Das heißt, alle zwischen 80 Kilo und...
Open End.
Open End.
Genau.
Gibt es dann da auch tatsächlich Gegner, die irgendwie 120 Kilo auf die Waage bringen?
Ja, gibt es auch. Aber die sind halt relativ fit. Also die sind jetzt nicht, die haben jetzt keinen Bauch, sage ich mal.
Die bestehen ja dann nur aus Muskelmasse.
Ja, die sind da schon groß und muskulär. Und also da gibt es keine Unsportlichen, sage ich mal.
Wie gewinnt man gegen die?
Ja, also ich habe halt den Vorteil, dass ich nicht so viel wiege. Also ich wiege 90 Kilo, 91 Kilo. Ich bin dann, sage ich mal, schneller, beweglicher, flexibel. Ich nutze dann meine Vorteile aus.
Und dann dementsprechend aber auch noch mit Strategie verbunden.
Ja, natürlich. Also du merkst schon, okay, wenn jemand 110 oder 115 Kilo wiegt und der schubst dich oder du gibst dir mal einen richtigen Tritt, das merkst du dann schon, wenn du halt 90 Kilo wiegst.
Ah, fliegst du dann schon mal so über die Matte, ja?
Kommt vor, wenn du ein bisschen müde bist, wenn du ausgepowert bist, aber im Regelfall tue ich dann ausweichen oder gehe dann auf Distanz, weil dann nutze ich halt meine Schnelligkeit und Beweglichkeit und versuche es dann so zu kompensieren.
Wie wäre dann so eine Strategie gegen, sagen wir mal, so einen 115-Kilo-Mann?
Ja.
Was würdest du da für eine Strategie fahren?
Also viel bewegen, auf Distanz halten, Abstand halten. Wenn es geht, dann verkürzen, also in Infight gehen, also auf kurze Distanz und dann aus der kurzen Distanz schnell kicken und dann wieder verschwinden.
Ganz schnell wieder weg.
Ja.
Also wie so ein bisschen rumtänzeln,
genau,
wie beim
ja,
Boxen,
ja, genau,
vielleicht?
Ja, einfach bewegen, Gegner müde machen, kicken lassen, bisschen spielen und dann, wenn sich die Chance ergibt, dann auf die kurze Distanz gehen und dort versuchen seinen Treffer zu landen.
Wie lange geht so ein Kampf?
3x2 Minuten.
Und
mit einer Minute Pause.
Mit einer Minute Pause.
Genau.
Hilft die eine Minute?
Ja, es geht, kommt drauf an, wie fit du bist und wie stark dein Gegner ist. Und auch ja, Tagesform abhängig, sage ich mal. Aber im Regelfall, wenn du gut vorbereitet bist und gut beieinander bist, dann ja, geht es schon. Also viele Leute unterschätzen das. Die denken sich, ja, eine Runde geht nur 2 Minuten lang. Aber halt die 2 Minuten können manchmal ganz lange sein.
Wenn man zum Beispiel ziemlich viel einstecken muss.
Nee,
auch oder den Gegner von sich weghalten.
Wenn du auch den Gegner viel weghalten musst oder wenn der Gegner genauso viel macht wie du.
Wenn du jetzt aber den Gegner lange oder viel von dir versuchst wegzuhalten, dann triffst du ja auch keine Schläge.
Genau.
Das heißt, du kriegst dann auch keine Punkte.
Ja, außer du tust dich gut verteidigen und triffst halt die Lücken. Wenn er jetzt, keine Ahnung, seine Deckung nicht richtig hält, kannst du ihn schon stoppen und deine Punkte machen.
Also kannst du ihn auch durch einen defensiven Kampf tatsächlich einen offensiven Gegner schlagen?
Natürlich. Also du stellst ja auch im Vorfeld auf deinen Gegner ein. Zum Beispiel jetzt im Dezember vorm Final Grand Prix, da ging es ja um die Olympia-Quali. Wir haben jetzt extra ein Team, die sind aus der Uni München und die machen so Videoanalyse und so. Und die haben das damals mit den Beachvolleyballerinnen gemacht. Ich weiß nicht, die wurden Olympiasiegerinnen. Ich weiß es nicht, wie die heißen.
Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.
Ja, das kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber die haben auch die ganzen Gegner analysiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Mädchen waren. Und die haben jetzt angefangen, mit uns zusammen zu kooperieren mit dem Verband. Und die haben auch schon im Vorfeld dann auch die Gegner für mich dann rausgesucht und dann... Die ganzen Videoaufnahmen sind die alle durchgegangen, haben so eine Liste erstellt, wie oft der mit dem Bein kickt, was der für Fehler macht und so. Und dann vorm Final Grand Prix habe ich ja gegen Brasilianer gekämpft, direkt Erstkampf. Der war Vize-Weltmeister 2019 im Schwergewicht. Und da haben wir uns halt im Training auf den eingestellt. Und ja, gerade so Geschichten halt, der hat auch brutal viel gemacht, hat sehr viel angegriffen. Und da haben wir auch so eine Taktik gefahren, dass wir viel verteidigen, aber auch klug, also viel stören, viel blockieren. Manchmal musst du ein bisschen, sage ich mal, unsauber kämpfen, dass du gewinnst, weil manchmal kommst du sauber.
Taktische Fouls quasi.
Nicht taktische Fouls, aber, sage ich mal, nicht so einen gewohnten Kampfstil machen. Mhm. Und es hat ganz gut funktioniert, gerade durch die ganzen Analysen, was sie da gemacht haben in München. Und ja, das war schon eine feine Geschichte. Das wird jetzt auch bis Olympia richtig, richtig hochgefahren mit App und richtig...
So spezialisiert dann
gleich, ja, ne? Genau. Also dann, die haben irgendwie so einen Algorithmus, ich weiß auch nicht, so programmiert. Und da kannst du dann deinen Kampf hochladen und dann wird auch dein eigener Kampf in der App...
Also du selber wirst quasi auch analysiert, genau. Aber dein Gegner, den du dann irgendwann mal hast, der wird auch analysiert.
Genau. Und dann kann dir die App genau sagen, okay, am besten triffst du mit der und der Technik.
Ach was.
Ja, so weit sind die schon, das ist voll krass.
Wow, was heutzutage nicht alles geht. Aber das ist ja tatsächlich sehr, sehr hilfreich.
Natürlich.
Bei so einem Superkampf. Du hast letztes Jahr im Dezember dein Olympia-Ticket gelöst über die Weltrangliste.
Genau.
Hast da auch deinen letzten Kampf bisher ausgetragen im Dezember in Moskau.
Ja.
Gegen wen hast du da gekämpft?
Also das war ein Brasilianer, der war Vize-Weltmeister im Schwergewicht.
Wo stand der auf der Weltrangliste?
Der war hinter mir, ich glaube Platz 6 oder 7. Also der war sehr gut im Rennen.
Ja.
Also ich musste den raushauen sozusagen, damit der mich nicht überholt.
Ja.
Also das war ein sehr wichtiger Kampf.
Ja.
Und den Kampf habe ich auch gewonnen. Danach habe ich zwar verloren gegen Korea, aber der war Platz 2. Also das war nicht so tragisch. Und die Leute, wo dann hinter mir waren im Ranking in der Weltrangliste, die haben auch Gott sei Dank verloren. Und ja, so habe ich halt meinen Startplatz gesichert.
Sprich, du hast dich über die Weltrangliste qualifiziert für die Olympischen Spiele, die eigentlich dieses Jahr gewesen wären, sind jetzt aber nächstes Jahr.
Genau.
Wie funktioniert das? Also kennt man ja jetzt eigentlich nicht so, dass sich ein Sportler über die Weltrangliste für die Olympischen Spiele qualifizieren kann.
Bei uns gibt es zwei Möglichkeiten, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Also die eine wäre wie bei mir, dass du dich direkt über die Weltrangliste qualifizierst. Und wenn du das nicht schaffst, unter den ersten 5 zu sein, dann musst du halt die Kontinentalquali kämpfen. Das heißt Europa-Quali. Da gibt es extra ein Turnier. Europäisches Qualifikationsturnier und da musst du halt dort an den Start gehen. Und da kommt halt auch nur der erste und zweite Platz zu den Olympischen Spielen.
Also es ist schon nicht so einfach.
Ja. Wenn du jetzt überlegst, angenommen Platz 1 bis 5, nehmen jetzt irgendwelche asiatischen Länder ein, sage ich mal, oder lateinamerikanischen Länder und dann hast du halt echt nur starke Europäer bei dir in der Quali. Das ist dann auch nicht so leicht. Also das wünscht sich kein Sportler im Taekwondo. Meine Frau, die hat ja auch damals Taekwondo gemacht. Die hat 2016, musste die Quali kämpfen für Rio in Istanbul. Und die hat auch zu mir gesagt, also das sollst du auf jeden Fall vermeiden, weil das ist schon extremer Druck, was du da ausgesetzt bist.
Ja, das glaube ich sofort.
Und deswegen, das war schon Luxus, sage ich mal, für mich. Aber war auch ein sehr schwerer Weg. Also das musst du halt wie bei der Bundesliga oder wie bei der Tennisrangliste sehen. Also du gehst halt dann wirklich jede zweite Woche oder manchmal sogar Woche auf Woche, fliegst du dann zu verschiedenen Turnieren und versuchst halt deine Punkte zu holen für die Weltrangliste, dass du halt immer weiter nach oben kletterst.
Und da durch die Gegend zu jetten, ist jetzt nicht unbedingt Urlaub.
Genau.
Das ist schon, du hast jedes Mal einen Kampf.
Ja.
Mindestens einen.
Mindestens einen, ja, wenn du halt verlierst, bist du raus.
Ja gut, aber mindestens einen.
Ja, aber halt, wenn du im ersten Kampf direkt verlierst,
dann hast du auch keine Weltranglistenpunkte.
Kriegst auch keine Punkte.
Ja.
Deswegen, das ist schon voll das Rennen, wenn du jetzt Erstkampf verlierst und dein Gegner, wo jetzt vor dir ist, macht den ersten, da macht er 20 Punkte, da denkst du dir, hey, ich muss jetzt nächste Woche einen draufsetzen. Mhm. Und so, da ist schon voll der Druck dahinter. Deswegen sage ich ja, das mit der Weltrangliste ist gar nicht so einfach. Und deswegen kann ich mich jetzt vorschätzen, dass ich halt im Moment so gut dastehe.
Welche Sportler aus welchen Nationen sind die dann, die vor dir in der Weltrangliste sind? Also gibt es da dann schon so richtige Profis, die sich damit dann, also mit Taekwondo, selber finanzieren können?
Also auf Platz 1 ist momentan der Russe, den ich 2017 auf der WM im Finale geschlagen habe.
Der ist immer noch Weltranglisten-Erster. Der war damals schon Weltranglisten-Erster.
Ja, der war damals Erster. Der ist immer noch Erster. Aber gegen den habe ich ja schon gewonnen. Ich denke, den kenne ich schon ganz gut. Und dann auf Platz 2 ist dann ein Koreaner. Gegen den habe ich auch schon gekämpft, aber halt verloren. Jetzt in Russland. Ansonsten, ja, was kommen da für Länder? Aserbaidschan, Kuba, also Usbekistan, also ganz verstreut, also sage ich mal.
Ja, total verstreut. Ja. Normalerweise kennt man das, dass so eine Sportart in einem Land oder auf einem Kontinent so total beliebt ist und dass sie total gepusht wird. Und bei euch ist das so alles total verteilt.
Ja, also bei uns ist es total verteilt. Also wir haben auch wirklich so kleine afrikanische Länder wie Niger oder Mali oder so, wo dann echt herausstechen. Also Elfenbeinküste, so Länder, wo man gar nicht so mitrechnet im Taekwondo.
Spricht ja aber eigentlich für den Sport an sich, dass es jeder, wirklich jeder machen kann. Weil manchmal sagt man ja, guck mal hier, so die Marathonläufer, Langstreckenläufer, die sind tatsächlich, wenn die aus Afrika oder Südafrika kommen, am besten dafür gebaut und dafür geschaffen.
Ja.
Und es kann aber tatsächlich jeder aus der ganzen Welt, egal mit welcher Körperbeschaffenheit, weil die unterscheidet sich ja, sehr, sehr erfolgreich im Taekwondo werden.
Natürlich. Die haben auch ganz andere, sage ich mal, Lebensverhältnisse oder Trainingsverhältnisse wie wir. Wir haben halt zum Beispiel in der Halle mit Matten, die haben halt Steinboden oder die haben keine Halle, die trainieren dann. Ich habe auch teilweise Videos gesehen, wo die einfach im Freien auf dem Sand trainieren halt und dort ihr Training machen. Das ist schon krass. Und dann, wenn du siehst, die werden Olympiasieger. Zum Beispiel 2016 ist einer aus der Elfenbeinküste Olympiasieger geworden. Die trainieren da auch teilweise auf Stein. Okay, Moment, denen geht es jetzt da ein bisschen besser, sag ich mal, durch ihn. Die kriegen da jetzt mehr Fördergelder und es wird jetzt auch da ein bisschen mehr gepusht. Aber davor, die haben halt echt teilweise auf Beton trainiert, ohne Dach. Und
ja, aber der Sport ist doch an sich schon so, dass er schon verletzend sein kann. Also er kann schon schmerzhaft sein. Nur allein jetzt im Kampf mit einem Gegner.
Ja.
Da kannst du dir schon richtig wehtun. Also kommst sicherlich auch schon mal mit einer blutigen Nase irgendwie so aus dem Kampf, oder nicht?
Letzte Zeit Gott sei Dank nicht.
Ja gut, in letzter Zeit.
wenn du dich gut bewegst und fit bist und, sage ich mal, dir nicht so oft eine fängst, dann passiert dir relativ wenig. Aber wenn du dann, sage ich mal, nicht so fit bist und dann während den Kampf zusammenbrichst und nicht so standhaft bist, sage ich mal, dann kann das schon vorkommen, dass du dann die ein oder andere fängst.
Und dann aber auf harten Boden aufknallst. Nicht auf eine schöne, weiche Matte, so wie hier, sondern auf Steinboden. Genau. Das ist ja dann noch schmerzhafter. Ja. die gehen ja dann quasi richtig durch die Hölle. Das ja. Zieht man dann schon gern seinen Hut vor, oder?
Deswegen sollten wir es schätzen, wie wir halt in Deutschland leben und was für Möglichkeiten wir haben, ja. Weil andere Menschen haben das leider nicht.
Da sind wir alle schon sehr prädestiniert, gell?
Genau. Ja. Wir haben ja auch Wasserhahn in der eigenen Halle. Wasserhahn, Toilette, Dusche, Dach, Matten. Das sind so Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber woran wir jetzt gar nicht denken, wenn wir jetzt halt an die anderen Sportler denken, denen es jetzt nicht so gut geht, die haben es da viel schwieriger wie wir.
Ja, auch in Afrika waren die Corona-Beschränkungen, glaube ich, ziemlich heftig. Die haben das wohl so in so Stages gemacht. Stage 1 war, dass du dich irgendwie nur 3 Kilometer Radius um dein Haus wegbewegen durftest. Stage 2 waren dann irgendwie 15 Kilometer und Stage 3 waren dann 50 Kilometer oder so. Okay. Also da dann auch wirklich trainieren zu können, wenn du dich nur 3 Kilometer von deinem Zuhause wegbewegen kannst, das ist ja schon unheimlich schwierig dann.
Natürlich, ja. Also in Afrika habe ich jetzt, ehrlich gesagt, ich habe das nicht so krass auf dem Schirm gehabt mit Corona. Ich habe da nicht so viel mitbekommen. Aber ich kann es mir schon vorstellen, ja, dass es für die dann nicht so einfach war. Ich glaube auch gerade wegen Trinkwasser und Lebensmittel und so. Ich glaube, bei denen war das, glaube ich, ein bisschen schlimmer als bei uns. Die hatten dann andere Sorgen, nicht so wie wir mit dem Toilettenpapier.
Oder der Hefe.
Genau.
Du hast vorhin schon erzählt, oder wir haben schon drüber gesprochen, du hast dich für Olympia qualifiziert über die Weltrangliste. Das war auch bisher dein letztes Turnier, das war letztes Jahr im Dezember.
Genau.
Wie hast du dich denn jetzt die letzten Monate vorbereitet? Wie wirst du dich die kommenden Monate vorbereiten auf die Olympischen Spiele 2021?
Zwecks Corona habe ich jetzt halt auch keine Turniere anstehen momentan. Trainingslager haben wir auch nicht so viel, halt, um halt möglichst zu vermeiden, dass jetzt irgendwie, sage ich mal, im Nationalteam irgendwie dass da jemand erkrankt. Deswegen trainieren wir eigentlich zu Hause im Verein, in unserem gewohnten Umfeld. Und das tut mir auch sehr gut. Also ich habe das auch vermisst, gerade durch das ganze Reisen und durch die Turniere. Vermisst man das dann schon zu Hause, wo man es gewöhnt ist, eigentlich zu trainieren, wo das Umfeld passt, wo du dich auskennst, wo dir nichts fremd ist, da macht es dann schon am meisten Spaß zu trainieren. Und das kann ich jetzt genießen in Stuttgart. Das ist jetzt auch ein Privileg für mich, dass ich das wieder darf. Momentan arbeiten wir eigentlich viel an meiner physischen Stärke, also wir gehen sehr viel laufen, viel Krafttraining, Schnelligkeit. Also das Ganze, was wir also während dem normalen Wettkampfbetrieb haben, was wir also keine Zeit haben zu trainieren, können wir halt jetzt trainieren.
Was heißt Krafttraining? Wie viel drückst du so?
Ja, wir machen halt verschiedene Übungen. Also das ist jetzt nicht so stumpf wie im Fitnessstudio,
ja.
Dass du dann gehst und Bandrücken machst oder sowas. Also wir haben da schon richtige Trainingspläne, also beim Thomas in Wangen. Und da machen wir halt schon blockweise richtig mit. Der hat die eigene Trainingspläne und da machen wir schon richtiges Training. Also manchmal Schnellkraft, also unterschiedliche Blöcke. Also okay. Es ist nicht so stumpf wie im Fitnessstudio.
Also man muss schon ein bisschen mehr dafür tun.
Ja, natürlich.
Wie nennt man das denn? Also wie würde ich jetzt zu dir sagen?
Taekwondoka.
Taekwondoka.
Ja.
Das ist jetzt, ich habe viel recherchiert und ich habe mir das schon überlegt, wie denn das heißt, wenn jemand Taekwondo macht und da kamen so viele andere Wörter, aber nicht Taekwondoka.
Ja, Taekwondoka heißt es tatsächlich. Aber das Wort benutze ich auch so gut wie gar nicht.
Umschreibst du es dann auch so, wie ich jetzt die letzte Dreiviertelstunde so, du machst auch Taekwondo, ne? Und wenn du Taekwondo machst...
Ja, nee. Das heißt tatsächlich Taekwondoka, aber ja, hört man nicht so oft, ne?
Nee?
Ja.
Na gut, das jetzt klingt ja auch fast cooler, wenn man sich selber Kampfsportler nennt.
Ja, oder Taekwondo-Sportler.
Ja.
Viele Leute sagen dann auch Karate. Viele Freunde verwechseln das immer. Ja, wie läuft Karate? So, okay. Hey, ich mache Taekwondo, kein Karate. Ich hasse das voll, wenn die sagen Karate. Halt, Taekwondo ist eine andere Sportart. Du sagst ja auch nicht zu... Fußball, keine Ahnung, Handball. So.
Nee.
Ich hasse das, wenn die dann so sagen, ja, Karate. Wie läuft Karate?
Okay. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert.
Ja.
Taekwondo. Du hast ein ganz besonderes Verhältnis zu deinem Trainer.
Ja.
Magst du das mal ein bisschen schildern?
Ja, also ich bin schon seit ich, also 8 bin im gleichen Verein. Ich hatte das Privileg, in Stuttgart bleiben zu dürfen. Also ich muss jetzt nicht mal Verein wechseln, sage ich mal, um noch einen draufzulegen. Gott sei Dank habe ich hier in Stuttgart die besten Möglichkeiten. Ich hab den besten Trainer, den man sich wünschen kann, in Zuffenhausen. Also das ist der Vanja Babic, wenn du das hörst. Ein Gruß geht raus an dich. Und ja, also ich bin glücklich, dass ich da jemanden habe, der auch wirklich hinter mir steht und sage ich mal, wenn ich mal keinen Bock hatte, der mich da ein bisschen nach vorne gepeitscht hat und mir klar gemacht hat, dass es so nicht geht, der mir meine Grenzen gezeigt hat und ich bin froh, dass ich da jemanden wirklich habe, der auch hinter mir steht und mir mal die Deviten liest, weil sowas brauche ich. Also ich merke halt, wenn ich da keinen habe, der mir ein bisschen Feuer unterm Arsch macht, dann tue ich manchmal Sachen vernachlässigen oder er gibt nicht 100%. Und ich sehe das halt auch bei manchen Sportlern, wenn die Trainer nicht wirklich hinter einem stehen oder da, sage ich mal, nicht ein bisschen Druck machen, dann läuft der Hase nicht so, wie der eigentlich laufen sollte. Und deswegen bin ich froh, dass ich so einen Trainer habe. Und wir haben also auch volles entspannte Verhältnis. Wir machen auch privat viel. Und ich bin froh drum.
Ja, das sieht man.
Ja.
Und deine
also
Frau?
Der ist nicht immer, der ist auch manchmal anstrengend.
Ja, gut.
Ja, aber ja, ich bin froh. Also die anderen Sportler aus unserem Verein, die wissen das leider noch nicht zu schätzen. Die sind da ein bisschen, also die jüngeren Sportler, sage ich mal, die sehen das wieder mit falschen Augen, die nehmen das immer falsch auf, aber...
Die denken, er ist zu streng?
Ja, die denken, der ist zu streng und die sehen halt nicht, dass er voll dahinter steht und den Leuten eigentlich nur helfen will, obwohl der eigentlich selber viel zu viel um die Ohren hat. Also der hat eine Pizzeria in Zuffenhausen, die Pizzeria D'Amici, die gehört ihm, oben am Kreisverkehr.
Werbung!
Der hat eine Physiopraxis, Verein. Also der arbeitet echt den ganzen Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr und dann kommt er um 19 Uhr ins Training, gibt es Training. Manche Leute halt, es gibt halt auch Sportler, die sind nicht so motiviert oder tun das dann nicht schätzen, tun sich auch manchmal schlecht verhalten, so, die schätzen das nicht. Und dann geht er halt nach dem Training noch in die Pizzeria und schaut da nach dem Rechten und dann geht er halt erst um 10, 11 Uhr heim. Und ja, das ist dann schon, da merkt man schon, wie viel Leidenschaft für den Sport in ihm steckt. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass er sich da die Zeit auch nimmt.
Das klingt nach einem echt tollen Verhältnis.
Ja.
Jetzt habe ich vorhin gerade kurz so reingekrätscht. Deine Frau, tritt dir die auch in deinen Allerwertesten? So motiviert die dich? Sagt die dir, komm, jetzt geh?
Ja, auf jeden Fall. Also die ist auch zuteils auch mein Vorbild. Also als sie noch aktiv war, die hat jetzt aufgehört, leider aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, also die war auch sehr erfolgreich. Die war auch bei den Olympischen Spielen in Rio dabei. Hat es auch fast zu einer Medaille geschafft. 2013 war sie WM-Dritte in Mexiko. Und ja, mit ihr hatte ich auch damals viele Gespräche, auch als wir noch nicht verheiratet waren. Hat die mich oft therapiert. Gerade auch nach nicht erfolgreichen Turnieren.
Sie quasi dein Mentalcoach.
Genau, also auch wenn ich keinen Bock hatte, wirklich zu reden und ich nichts von Taekwondo wissen wollte, hat die mich schon ein bisschen therapiert, hat mich auch auf meine Fehler klar gemacht oder was ich gut gemacht habe und dass man nicht aus jeder Niederlage, dass man auch was Gutes mitnimmt, nicht nur schlechte Sachen. Und ich glaube, das hat mich auch weit nach vorne gebracht und deswegen bin ich ihr auch sehr dankbar dafür.
Das sind schöne Sätze. Ich glaube, die hört deine Frau bestimmt gern.
Ja.
Ja.
Die soll aber jetzt nicht abheben, weil das sage ich immer.
Okay, okay.
Die soll mir den weiter in den Arsch treten, das passt schon.
Ja, das brauchst du.
Ja. Nee, ja, die hat ja auch Olympia-Erfahrung, die weiß ja auch, wie das abläuft. Ich denke, die ist da schon ein guter Ansprechpartner.
Ja, die hat's jetzt auf Band. Ja. Also die kann dir das vorspielen und sagen, du hast gesagt, ja, du musst mir weiter in den Arsch treten.
Ja. Nee, ich bin auch froh drum. Und jetzt schauen wir mal. Also es wird schon laufen.
Ja. Was sind deine Ambitionen für nächstes Jahr?
Also auf jeden Fall, also das Wichtigste ist auf jeden Fall, gesund zu bleiben, mich nicht zu verletzen. Ich denke, alles andere kommt von allein. Also ich werde sowieso fleißig trainieren. Ich bin motiviert, so wie immer. Fleißig bin ich sowieso, das wissen auch die Leute. Und der Rest wird sich davon alleine ergeben. Also das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Olympia, ja, natürlich, mein Traum ist es, Olympiasieger zu werden. Und ich denke, wenn du dafür alles gibst und die Zeit investierst und immer fleißig bist, dann wirst du auch irgendwann belohnt. Und ja, das ist so, wie ich darüber denke. Also ich sage jetzt nicht, hey, ich muss unbedingt Gold machen. Und wenn du jeden Tag dran denkst und dich verrückt machst, dann klappt es sowieso nicht. Also das, was für dich bestimmt ist, das wird dann auch passieren. Also wenn du fleißig bist und ehrgeizig, dann wirst du auch belohnt. Und wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Da habe ich ja trotzdem meine Frau und wir sind gesund. Also das ist das Wichtigste. Also ja, Sport ist auch nicht alles im Leben.
Das ist eine Message.
Ja.
Sehr cool. Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen im Vorgespräch über dein Privatleben und was du jetzt so in diesem Sommer gemacht hast, gesprochen. Lieber See oder lieber Meer?
Ja, ich bin richtiger Meerfreak. Also ich liebe es, am Strand zu liegen und einfach den Wellen zuzuhören und zu chillen und sich zu sonnen und auf der Matratze zu chillen oder auf der Liege. Also ich bin dann eher schon so der Meerestyp.
Warst du dieses Jahr mehr?
Ja, ich war in der Türkei, aber eigentlich eher wegen Trainingslager. Also ich habe ein Trainingslager gemacht mit der Nationalmannschaft, mit der türkischen. Und da hatte ich auch 5-6 Tage danach frei und dann waren wir auch am Meer mit meiner Frau. Aber das war es dann auch schon.
Also war dieses Jahr nicht so dick mit Urlaub?
Nee, ja, auch gerade wegen der ganzen Corona-Geschichte. Wir haben dann eher unsere Zeit am Bodensee verbracht bei meiner Schwägerin. Da konnten wir auch das Wetter ganz gut genießen.
Also dann in diesem Jahr See.
Genau.
Ist ja auch schön. Man nennt es ja auch das Schwäbische Meer.
Natürlich. Also ich denke, jeder, der am Bodensee wohnt, kann sich glücklich schätzen.
Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also Im Sommer ist es am Bodensee ganz arg toll.
Meine Schwägerin sagt immer, wir wohnen da, wo die Leute zum Urlaub hinkommen.
Im Winter hängt es aber am Bodensee, hängen die Wolken so tief und man hat immer diesen komischen Nieselregen, so Nebel, Schrägstrich Nieselregen. Das ist schon, das kann auch sehr herausfordernd sein.
Ja, im Winter ist da ein bisschen trist, sage ich mal.
Ja.
Ja, ein bisschen bewölkt und so öfters, aber dafür ist es im Sommer dann.
Umso schöner.
Schöner wie in Stuttgart.
Oh, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich glaube 50-50 würde ich sagen.
Ja, okay, 50-50.
Okay, gut.
Ja. Nee, aber wir tun dann eher, wenn es warm ist, an dem Bodensee ausweichen, statt dass wir ins Freibad hier gehen.
Ja, oder hier gibt es ja auch nicht so viele Seen und jetzt im Sommer waren die ja auch alle extrem überlaufen, weil viele Leute nicht weggefahren sind.
Ja. Aber dieses Jahr hast du auch gemerkt, dass die Leute dann teilweise echt alle am Bodensee sind.
War viel los.
Ja, das war dann schon ein bisschen nicht so angenehm, aber wir haben ja unsere Plätzchen, wo wir dann unter uns sind, deswegen hat es gepasst.
Ja, wenn man sich da ein bisschen auskennt, ist es immer gar nicht so schlecht. Gell?
Ja.
Dann wollte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Das bringt mich zu meiner nächsten Entweder-Oder-Frage. Kettenkarussell oder Silverstar?
lieber Kettenkarussell.
Warum?
Ja, ich habe ein bisschen Höhenangst. Also Schnelligkeit und so ist kein Problem, aber so von der Höhe habe ich ein bisschen Respekt. Und da muss ich mich halt schon ein bisschen zwingen. Also auch wenn ich mit meiner Frau bin, da muss ich so ein bisschen zeigen, okay, ich bin der Mann, obwohl ich ein bisschen Schiss habe, dann muss ich da manchmal durch. Auch wenn es so, keine Ahnung, höhere Fahrgeschäfte sind, keine Ahnung, jetzt auf dem Vasen oder so, da muss ich mir mal schon manchmal, muss ich mich schon manchmal zusammenreißen, aber ja, da muss ich durch.
Du hast es vorhin so schön gesagt, du hast vor nichts Angst, außer vor der Höhe.
Genau.
Also kann auch der Endgegner vor dir stehen und du ja, hättest vor dem keine Problem. Angst. Ja, das
ist kein Problem. Hauptsache, ich muss nicht mit der Silverstar
fahren. Okay, also ist die Silverstar der Endgegner.
Ja, genau, der ist der Endgegner. Der kann dann bei Olympia kommen, dann steige ich auch ein. Dann stelle ich mich meiner Angst, aber so muss es jetzt nicht unbedingt sein.
Also kein Freizeitpark in diesem Jahr.
Nee, dieses Jahr nicht.
Nächstes Jahr dann, nach der Goldmedaille.
Schauen wir mal.
Ich rufe dich an und sag dir, wie sieht's aus mit der Silverstar jetzt? Komm.
Ja, mal schauen. Trip Still ist auch hier in der Nähe.
Das stimmt. Pass
auch.
Aber da gibt's keine Silverstar.
Ja, das ist ja okay.
Bist du da auch dann in der Achterbahn gefahren oder Achterbahn so generell gar nicht?
Doch. Ich
nur
bin
halt
ja
nicht
auch,
so hoch.
Ich war ja auch in Orlando, Universal Studios, da bin ich alles gefahren. Aber wenn ich da bin, dann...
Da muss man es halt auch mitnehmen.
Ja. Da waren die jetzt aber auch nicht so übertrieben hoch, die Fahrgeschäfte. Die waren dann eher schnell und ein bisschen wild, sage ich mal.
Mit Loopings.
Ja. Aber sowas geht, ich sag ja. Aber sobald sowas richtig hoch geht und ich dann von oben alles sehe und so... Dann,
ja, so Freefall-mäßig.
Ja, dann so Freefall-Tower und so, das habe ich noch nie gemacht. Das werde ich auch nie machen.
Gibt es aber auf dem Vasen auch, gell, den Freefall.
Ja, aber da wäre ich das krass vergessen.
Aber da gibt es auch dieses Kettenkarussell, gell, das so hoch geht.
Ja, nee. Das,
das wäre auch nichts.
Dieses Kettenkarussell habe ich gemacht. Das ist nicht so schlimm. Aber
das ist so hoch geht.
Ja, aber dieser freie Fall, wenn du ganz oben bist und dann runterfällst, das ist das Schlimme. Aber dieses Kettenkarussell, das geht ja noch.
Geht
das noch. Ist auch hoch, aber da fühle ich mich sicher.
Okay.
Aber sonst, nee.
Also... Freefall, nicht dein Ding.
Nee.
Cool. Ich glaube, wir sind am Ende. Es war echt cool. Ich habe super viel erfahren über Taekwondo. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
Hoffentlich,
wenn sie dir folgen wollen auf deinen sozialen Medien, wie heißt du da?
Instagram Bachmann Alexander und Facebook Alexander Bachmann normal. Meine Homepage ist bachmannalexander.de oder .com, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ja, also das würde mich freuen, wenn der eine oder andere jetzt auch mal erfahren hat, was Taekwondo eigentlich ist, was für eine Sportart es ist. Ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ich was von mir erzählen konnte, dass ich auch die Möglichkeit hatte, Taekwondo ein bisschen in den Vordergrund zu bringen, sage ich mal, ein bisschen zu präsentieren. Da bin ich auch stolz drum und ja, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, seid weiterhin motiviert, produktiv und erreicht auch eure Ziele. Wenn man fleißig ist, dann wird man die Ziele auch erreichen.
Wow, das war jetzt ein echt schönes Schlusswort. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns dürft ihr natürlich auch immer gern folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder auf unserer Homepage www.sportregion-stuttgart.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, dass wir euch da wieder einen tollen Gast präsentieren können. Und bis dahin, bleibt gesund. Bis dennchen, eure Debbie.